Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Powwow Podcasts. Wir haben in dieser Folge nämlich nicht nur einen Gast, sondern gleich fünf. Und das sind nicht irgendwelche Gäste, sondern die Kandidatinnen zum Sportstipendiaten des Jahres von der Deutschen Sporthilfe und der Deutschen Bank. Und hier wird's sehr interessant, weil die Deutsche Bank ist zwar bereits seit 40 Jahren Partner der Deutschen Sporthilfe, aber speziell seit 2012 gibt es das Deutsche Bank Sportstipendium. Voraussetzung für das Stipendium ist natürlich Spitzenathletin zu sein, aber eben auch parallel eine duale Karriere zu verfolgen und zu studieren. Seit 2012 sind somit schon mehr als 2500 Spitzensportlerinnen unterstützt worden, darunter Leute wie die Radfahrerin Ricarda Bauernfeind und die Para-Bogenschützin Flora Kieben oder auch die Freiwasserschwimmerin Leonie Beck. Zum Sportstipendium allgemein. Ganz generell erhalten alle Stipendiaten 300 Euro monatlich, aber haben eben die Chance, das Ganze noch zu verdoppeln auf bis zu 600 Euro, wenn sie nämlich zum Sportstipendiaten des Jahres gewählt wurden. Die Plätze 2 bis 5 erhalten eine 50-prozentige Steigerung und das Ganze geht über einen Zeitraum von 18 Monaten. Und diese Abstimmung zum Sportstipendiaten des Jahres findet nämlich jetzt statt. Noch bis zum 5.9. könnt ihr unter www.sportstipendiat.de, Link ist natürlich auch in den Shownotes, abstimmen für alle fünf Kandidatinnen. Die Wahl findet dann im Rahmen des Power Sports Festivals am 18.9. in Düsseldorf statt. Und falls ihr dafür noch kein Ticket habt, natürlich jetzt am besten direkt auf die Website gehen, www.power-sports.com natürlich, und euch ein Ticket holen, wenn ihr nämlich da Spitzensportlerinnen sehen wollt, wenn ihr Panels verfolgen wollt, wenn ihr ganz, ganz interessante Athletinnen auf der Bühne sehen wollt, dann ist das für euch der richtige Ort. Und damit kommen wir zum Podcast. Wir stellen euch nämlich diese fünf Kandidaten jeweils in kurzen Episoden vor. Dauert so ungefähr 10 Minuten. Und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild der jeweiligen Kandidaten machen. Und wir starten direkt rein mit unserem ersten Gast. Und das direkt mit einem Brett. Er ist nämlich Bronzemedaillengewinner bei den Paralympics in Paris letztes Jahr. Wir begrüßen ganz herzlich den Rollstuhlbasketballer Lukas Glossner. Grüße dich, wie geht's dir?
Soweit ganz gut. Ich freue mich, da, dass ich hier sein darf. Und wie geht's dir?
Du, die Fragen stelle immer noch ich, ne? Aber danke der Nachfrage, mir geht's auch sehr, sehr gut. Wir starten direkt mal ein bisschen ein. Wir wollen dich ja kennenlernen. Wir wollen kennenlernen, wer du bist, was du so machst und warum du auch hier mit dabei bist. Dementsprechend, sag doch mal, wie würdest du jemanden vorstellen oder dich jemanden vorstellen, der nichts über dich weiß und auch nichts über deinen Sport?
Kurzvorstellung, ich bin Lukas, bin 25 Jahre alt. Seit 9 Jahren unverbedingt im Rollstuhl und deswegen auch sportarttechnisch im Parasport unterwegs. Ich spiele Rollstuhlbasketball, durfte letztes Jahr die Bronzemedaille in Paris gewinnen und auch sonst ganz viel durch den Sport erleben und mache sonst noch ein paar Sachen, die man so im Leben macht.
Sehr gut, genau. Du hattest den Unfall schon angesprochen. Es war, glaube ich, ein Moped-Unfall, als du 16 Jahre alt warst. Hast du davor schon Basketball gespielt auch oder wie kamst du dann final zum Rollstuhlbasketball?
Nee, ich habe immer Fußball gespielt. Das war meine große Leidenschaft. Das war dann tatsächlich nicht mehr möglich. Und dann habe ich mich umgeschaut irgendwann. Mannschaftssport, das war schon immer meins. Und ja, Rollstuhlbasketball ist auch, egal was, ist es die größte Sportart, die es so im Parasport gibt. Im Nachhinein betrachtet auch die coolste. Habe bisher keine bessere gefunden. Und habe das dann ausgetestet und war von relativ schnell dann sehr begeistert und hatte auch ein bisschen Talent. Dementsprechend bin ich dabei geblieben.
Und wann hast du das erstmal gemerkt, dass du damit auch, ich sage jetzt mal, professionell was machen kannst, also auch wirklich den Sport zu deiner, zumindest Teilzeitprofession machen kannst?
Ich würde es so um 2021, 22 um den Dreh einordnen. Davor war es so, dass ich mein erstes internationales Turnier 2019 spielen durfte. Das war auch schon verrückt, dass ich da irgendwie nach Japan fliegen konnte mit der U22 damals. Weil es war dann so, ja okay, cool, dass man das mal machen konnte und dann wieder Fokus auf Studium, wie auch immer. Und dann aber 2022 hatte ich Weltmeisterschaft in Thailand gespielt und bin direkt danach nach Bilbao gewechselt, parallel zu meinem Erasmus-Studium. Und da habe ich dann schon echt Blut geleckt und gesehen, ja okay, das ist geil, auf dem Level zu spielen, zu trainieren, das auch als Hauptding zu machen. Und seitdem hat sich's weiterentwickelt.
Sehr gut. Wie sieht momentan so ein typischer Tag in deinem Leben aus, also wenn du jetzt kein Spiel unbedingt hast, sondern so ein bisschen dein Sport und deinen Alltag kombinieren musst?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, Sommer und Winter. Jetzt im Sommer ist es halt so, dass wir viel Lehrgang haben und dann wieder eine halbe Woche zu Hause. Da ist es dann viel Wäsche waschen und wieder auffangen. Im Sommer bin ich auch viel Fahrradfahren, aber im Winter, den Tag würde ich eher beschreiben, da ist es so, dass ich morgens Studium mache und ich bin auch Werkstudent, da meine Hausaufgaben erledige. Dann gehe ich einmal werfen, zum Beispiel mittags. Dann mache ich Nachmittag nochmal, was ansteht, und abends ist Teamtraining. Das kommt dann auch immer auf den Tag an, das ist komplett verschieden. Ich habe da schon einen groben Rhythmus, aber manchmal ist eben das mehr im Fokus, dann wieder das mehr im Fokus. Aber ich kriege immer eigentlich alles drei unter den Hut.
Also zu langweilig für dich auf jeden Fall nicht. Das heißt, der Tag beginnt um 7 und endet um 9, oder wie kann man sich das vorstellen?
Grob würde ich sagen, ich starte so um 8 in den Tag und er endet dann aber ja so um 11. Und dazwischen passieren viele Dinge, ja.
Du hast dein Studium schon angesprochen. Du studierst noch, und was ist dein Studium genau?
Ich habe letztes Jahr meinen Bachelor in Digital Business gemacht und bin jetzt online am Studieren Digital Business Management.
Okay, das heißt, Ziel ist Master und dann auch weitergehen, oder ist die akademische Karriere dann vorerst vorbei?
Also der Master wird auf jeden Fall fertig gemacht. Ich versuche immer ein bisschen das neu zu bewerten in Zyklen. Also bis LA bin ich auf jeden Fall Student oder relativ sicher, sagen wir. Und danach kann ich mir schon vorstellen, die akademische
Paralympischen Spiele 2028.
Genau, korrekt, sorry. Dann kann ich mir schon vorstellen, akademisch auch noch weiterzumachen, weil ich das sehr schlau finde, neben dem Sport einfach möglichst lang diese Zeit zu nutzen und auf der Schiene dann auch dual sich weiterzubilden. Habe mir aber noch keine konkreten Gedanken gemacht.
Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Wir wollen auch eher über das Sportliche reden. Gab es denn einen Moment in deiner Karriere als Rollstuhlbasketballer, wo du dachtest, ey, irgendwie gerade keine Lust mehr, oder es gab irgend so ein Event, wo du dachtest, das war's für mich, also so einen richtigen Rückschlag?
Nee, also ich glaube, so groß aufhängen habe ich noch nie was gemusst. Es ist schon so, dass wir auch auf Vereinsebene hat man mal einen Rückschlag. Man hat mit der Nationalmannschaft auch Spiele gehabt, wo man sich denkt, ja, ist schon jetzt tough. Aber vor allem in der Zeit, wo ich jetzt eine größere Rolle spiele, auch Spielzeit habe und Verantwortung trage, in der Zeit bin ich eigentlich, klar, haben wir auch Spiele verloren, aber es hat mich nie aus der Bahn geworfen oder sonst was. Und ja, letztes Jahr Bronzemedaille. Jetzt dieses Jahr ist auch alles soweit in Ordnung. Bisher macht es sehr viel Spaß.
Du hast die Bronzemedaille angesprochen. Ist das dein größter sportlicher Moment bisher?
Ja, auf jeden Fall.
Wie war der Moment? Wie war das?
Das ist nicht in Worte zu fassen. Es war halt super krass. Allgemein Paris. Es sind meine ersten Spiele gewesen. Es waren ganz viele Freunde und Familie von mir da, weil wir auch echt Glück hatten mit dem Austragungsort, dass es halt fahrbar ist. Und dann eben in diesem Endspiel da, wir waren 8 Punkte hinten. Und dann in der zweiten Halbzeit das Ganze noch zu drehen, das war pure Euphorie. Dann dieses Medaillenoutfit irgendwie zu tragen. Wir waren dann nachts noch da in Paris feiern mit der Medaille. Komplett surreal einfach alles. Und werde ich mein Leben lang nicht vergessen, was das alles für mich bedeutet hat.
Und du bist ja auch Stipendiat. Also die Deutsche Bank gibt da immer so ein Sportstipendium. Da bist du ja Stipendiat und mit dabei. Was bedeutet diese Förderung generell für dich? Also wenn du dann am Ende auch diesen Titel gewinnst, um den es ja auch hier sozusagen geht, dann gewinnst du ja nochmal das Doppelte an Förderung. Das sind dann maximal, glaube ich, 600 Euro. Wie groß ist die Bedeutung von so einer finanziellen Unterstützung für dich?
Also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Das war auch nicht immer so. Ich glaube, im Rollstuhlbasketball irgendwie seit noch nicht so vielen Jahren. Ich kann das Jahr nicht genau sagen. Und ich bin aber seit Anfang an von der Sporthilfe unterstützt worden und jetzt auch mit dem Deutschen Bankstipendium noch on top. Das hilft natürlich sehr, weil je mehr man solche Support-Sachen, Unterstützung finanziell eben hat, desto weniger muss ich Fokus auf Arbeit, Lebensunterhalt und so weiter legen. Desto länger kann ich meinen absoluten Fokus auf Sport und Entwicklung und Training setzen. Und das macht schon einen großen Unterschied, ob ich irgendwie, nehmen wir an, es gäbe gar keine Förderung und ich müsste schauen, wie ich mein Geld herbekomme, dann arbeite ich vielleicht 30 Stunden, 25 Stunden und dann ist natürlich viel weniger Zeit für Regeneration, für Training, für andere Dinge im Leben, und das würde einen schon sehr einschränken und würde mit Sicherheit auch meine Entwicklung behindern. Dementsprechend bin ich in der aktuellen Phase sehr, sehr dankbar, dass es die Möglichkeiten gibt und ich das dann so aufbauen kann, wie ich es jetzt gerade im Moment habe.
Und zu was kann das führen? Was ist dein großer Traum? Du hast 2028 LA angesprochen, aber gibt es auch noch so andere Momente, wo du denkst, das wäre ein absolutes Ziel?
Also LA ist das große Ziel. Dabei sein erstmal. Ich würde jetzt da gar keine Medaille zwingend als Ziel ausrufen. Und sonst ist mein persönliches Ziel, dass ich einfach zur besten Version meiner selbst werden kann. Damit ich mal, also ich habe noch Potenzial, noch besser zu werden und versuche das halt noch auszuschöpfen. Mindestens in den nächsten 4 Jahren, dann bin ich im 28 sportliche Prime, wenn man das so sagen will, und habe dann aber ja noch mal einen Zyklus mindestens, wo ich noch gut sein dürfte, hoffentlich. Und ja, ich will noch besser werden, legt es aber gar nicht so fest in Zielen oder Titeln oder sonst was.
Das klingt sehr, sehr vernünftig. Dann haben wir zum Abschluss noch eine kleine Schnellfragerunde. Einfach, was dir in den Kopf kommt. Lieblingsessen vorm Wettkampf?
Nudeln mit Pesto.
Ritual vor dem Start?
Keins.
Also, du hörst auch kein Lied?
gar nichts. Ich habe irgendwann habe ich aktiv angefangen, das nicht zu machen, weil wenn ich dann einmal in dem Ritual gestört werde, dann ist bestimmt blöd. Deswegen bleibe ich einfach bei keinem und fange auch kein Aberglaube an dann.
Ja, sich freimachen davon ist klar natürlich nicht schlecht. Ja. Welchen Sport würdest du machen, wenn du nicht Rollstuhlbasketball spielen dürftest?
Wenn ich noch laufen könnte, Fußball, und sonst bin ich jetzt Handbike sehr verliebt.
Oh, interessant. Sehr interessant, ja. Und letzte Frage: Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Die Positivität und den Optimismus, den ich mir jetzt erarbeitet habe über die letzten Jahre, den hätte ich meinem jüngeren Ich damals schon an die Hand gegeben, weil letztendlich bringt einen nichts um, sondern es geht immer weiter.
Also das Credo ist ein bisschen mehr Gelassenheit.
Ja, genau.
Sehr schön, sehr schön. Wunderbarer Abschluss, Lukas. Vielen Dank dir. Viel Erfolg weiterhin bei Studium, Sport etc. Und spätestens 2028 sehen wir dich natürlich wieder bei den Paralympischen Spielen.
Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Für Lukas könnt ihr auf www.sportstipendiat.de noch bis zum 5.9. abstimmen. Und damit zu unserem nächsten Gast. Der hat nämlich auch eine ganz besondere Rolle, und zwar ist er ein Guide. Und zwar Guide für den sehbehinderten Biathleten Lennart Volkert. Er ist also die Person, die vorwegläuft und die Kommandos gibt für den nachfolgenden Athleten in der Loipe. Und damit herzlich willkommen, Nils Kolb. Nils, grüße dich, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's super.
Dir geht's deswegen super, hatten wir gerade schon. Ich war mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren in 4 Tagen und du bist 470 Kilometer in einem Tag gefahren. Damit hast du mir persönlich den Tag versaut, weil ich jetzt meine eigene Leistung nicht mehr wertschätzen kann. Aber bitte sag kurz, wie kam's dazu? Du bist mit deinem Bruder oder einem Freund, glaube ich, unterwegs und ihr habt euch gedacht, ihr fahrt einfach mal 500 Kilometer.
Genau, ich bin jetzt hier im Südtirol, im Grödnertal, hier zum Urlaub machen. Da habe ich mir entschieden, mit meinem Bruder zusammen mit dem Rad hier hinzufahren. Also meine Großeltern kommen von hier, somit habe ich sehr, sehr viel Zeit schon hier verbracht und es war schon immer so eine Idee, hier mit dem Rad mal herzufahren. Dann haben wir uns entschieden, einen großen Tag daraus zu machen und es zu versuchen, in einem Tag hierher zu fahren. Und dann sind wir in knapp 19 Stunden von Freiburg bis hier ins Grödnertal gefahren, das knapp fast 500 Kilometer und 5000 Höhenmeter waren. Somit auf jeden Fall der größte Tag, den ich hier auf dem Rad verbracht habe, aber dafür auch tollen Sonnenaufgang, tollen Sonnenuntergang. War ein genialer Tag, den wir
sehr schön
so nicht vergessen werden.
Länger kann man ja auch kaum auf dem Rad sitzen an einem Tag. Ein paar Stunden noch, aber sonst auch nicht.
Ja, der Po hat geschmerzt, es hat gereicht.
Das glaube ich, genau. Du machst natürlich ein bisschen was anderes also du bist ja nicht ein professioneller Radfahrer. Dementsprechend erklär doch mal ganz kurz für jemanden, der dich nicht kennt, was genau du machst, was für einen Sport du ausübst.
Genau, also ich bin Vorläufer für einen sehbehinderten Langläufer und Biathlet. Also ich trainiere mit Lennart Volkert zusammen. Lennart sieht noch ungefähr 3%, also gewisse Umrisse, aber keine Details mehr. Und deshalb braucht er jemanden, der vor einem läuft beim Langläufen. Und das bin ich. Und gebe ihm zusätzlich dann auch noch akustische Signale, wie die Loipe verläuft, wie das Profil ist und welche Technik wir verwenden. Da es beim Langlauf verschiedene Techniken gibt, ob man berghoch in der Ebene oder leicht bergab läuft. Und diese Technikwechsel gebe ich ihm an, sodass wir so synchron wie möglich laufen und das nämlich das Effizienteste ist, dass wir zusammen so schnell wie möglich da die Strecken bewältigen.
Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob die meisten Zuhörerinnen schon mal die Art von Biathlon sozusagen gesehen habt, die ihr macht. Erklär mal ganz kurz, wie genau, also du läufst ein paar Meter vor ihm und dann, was ist eine Beispielansage? Oder sozusagen sagst du da den Winkel an, in dem die Kurve verläuft oder wie weit es berghoch geht oder bergab oder wie sind so kleine Details?
Ja, also meistens in den Kurven gebe ich Signal über links oder rechts und dann wie schnell ich die Frequenz meines links, gibt dann an, dann wie steil die Kurve ist oder wie scharf die Kurve ist. Sobald es dann sich die zum Beispiel in einen Anstieg reingibt, dann gibt es dann diese verschiedenen Techniken, die dann, also in der Ebene läuft man einen sogenannten Pendelschritt. Wenn es den Berg reingeht, läuft man dann den 1-1-Schritt und dann geht es über in den 2-1-Schritt und das sage ich ihm dann an, kurz bevor wir diesen Technikwechsel machen. Und da sind wir dann so abgestimmt, dass er weiß, dass es dann im nächsten Schritt dann diesen Wechsel gibt. So sage ich dem dann an und dann gebe ich an, wenn es dann über die Kuppe rüber geht, sodass dann wieder ein Technikwechsel ist. Dann in der Abfahrt ist es so, dass ich dann meinen Langlaufstock ihm reichen kann, mit dem er sich dann sozusagen als Orientierung festhalten kann und mir dann so folgen kann in den Abfahrten, da die auch auf Langlaufskier man da auf 40, 50, 60 km/h kommt, somit es dann einfacher und möglich macht, hinten dran zu fahren.
Ja, ist ja schon, würde ich sagen, eine besondere Funktion noch, die du hast. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also selber, seit ich sehr jung bin, Langlaufrennen bestritten und meiste Zeit in Freiburg trainiert. Und das ist auch der Trainingsstützpunkt von dem Parateam. Und dadurch hat es sich dann so ergeben, dass ich mal beim Training dabei war und das hat gut geklappt und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und dann ist man beim Lehrgang dabei gewesen, beim Trainingscamp. Dann habe ich da die ersten Trainingseinheiten und Wettkämpfe zusammen mit Lenny gemacht. Dann haben wir entschieden, dass wir das zusammen in Freiburg uns dann auf den nächsten Winter zusammen vorbereiten wollen und haben dann vor 2 Jahren dann begonnen, dann zusammen zu trainieren und die Winter dann zusammen zu den Wettkämpfen mit dem Team zu fahren und da die Langlauf-Biathlon-Wettkämpfe zu bestreiten.
Ja. Wie genau sieht so ein Alltag aus bei euch? Also du bist ja auch noch Student und wie sehr muss man sozusagen einfach nur das Langlaufen trainieren und wie sehr trainiert man die Signale, die akustischen Signale und die ganzen Ansagen und sowas? Wie ist da ein typischer Tag sozusagen bei dir?
Ja, also unter der Woche trainieren wir meistens zweimal am Tag. Also wir trainieren 2 bis 3 Mal die Woche, machen wir Krafttraining und dann ist meistens das morgens dann auf dem Weg zur Uni, fahre ich dann mit dem Rad zum Olympiastützpunkt, mache dann dort Krafttraining, fahre danach dann zur Uni, gehe dann entweder zur Vorlesung oder meistens alleine in die Bib und ich studiere Physik und suche mir dann die Physikbücher daraus und lese mich dann die Themen ein und dann ist es viel in der Physik Aufgaben rechnen. Das mache ich dann dort für einige Stunden, dann mittags typisch, dass wir dann in Schwarzwald hochfahren, ein Notschrei. Da gibt es nämlich so eine Skirollerbahn. Und dieses, also Skiroller sind so Art wie Inliner, die sehr nah am Langlauf dran sind, mit dem man meistens also die beste Möglichkeit, Langlauf zu trainieren im Sommer. Und da ist dann oben im Schwarzwald so eine Langlaufstrecke. Und da trainieren wir dann mittags. Und das sind die wichtigsten Einheiten, dass wir da, also diese Skirolleinheiten, wo wir dann zusammenlaufen, dann genau diese Ansagen trainiert oder dieses Zusammenlaufen. Das auch ganz spannend ist, dass das bei den Sehbehinderten Gewehre haben, die über akustische Signale funktionieren. Das heißt also, die bekommen Kopfhörer auf und dann je näher sie sich am Ziel befinden, desto höher ist der Ton und so können die dann mit Lasergewehren schießen.
Sehr gut. Was war deiner oder euer gemeinsamer größter sportlicher Moment bisher?
Das war sicherlich letzten Winter bei der Langlauf-WM in Toblach. Haben mit der Langlaufstaffel die Silbermedaille gewonnen. Das war ein tolles Rennen da als mit dem ganzen Team. Diese Staffelwettbewerbe bei den Paraveranstaltungen sind auch super spannend, da das so Langläufer mit verschiedenen Behinderungen gegeneinander laufen und somit ist dann von Läufer zu Läufer sich immer sehr, sehr viel verschiebt und sehr viel noch passieren kann und somit die wirklich, wirklich viel Spaß machen und auch sehr spannend sind, so dabei zu sein.
Welche Bedeutung hat denn speziell die Förderung der Deutschen Bank? Also du bist ja auch Sportstipendiat, kannst jetzt, wenn du Stipendiat des Jahres werden würdest, bis zu 600 Euro verdienen. Wie sehr erleichtert so eine finanzielle Unterstützung?
Also die ist essentiell für mich, um diese beiden Studium und Sport auf diesem Niveau und mit diesem Zeitaufwand betreiben zu können. Und ohne diese Förderung von der Sporthilfe und auch eben von der Deutschen Bank wäre es nicht möglich, diese beiden mit diesem Aufwand, diese Ziele so zu verfolgen.
Ja. Was sind denn noch so sportliche Träume für dich? Was willst du noch erreichen?
Also das größte nächste Ziel von uns zusammen sind auf jeden Fall die Paralympischen Spiele im nächsten Winter in Mailand. Und darauf bereiten wir uns jetzt vor. Da müssen wir uns noch qualifizieren am Anfang des Winters. Dann wollen wir eben dort dabei sein. Und wie es danach dann aussieht, wie wir dann danach weitermachen, das ist noch offen. Selber habe ich noch den Traum, einmal im Weltcup selber zu laufen. Somit das verfolge ich noch. Abseits vom Sport werde ich weiter studieren, werde ich dann meinen Master machen, möchte dann in die Forschung gehen. Und am liebsten möchte ich eigentlich in Innsbruck forschen, das Wetter in den Alpen untersuchen, analysieren und am besten auch noch vorherzusagen.
Eigene Studien zu führen, indem du weiterhin Wintersport oder draußen
Sport machst. Genau, Wintersport. Genau. Das Wettervorhersagen für die nächsten Radtouren, für die nächsten Alpenüberquerungen.
Sehr gut, dann noch kurz zum Abschluss eine kleine Schnellfragerunde. Lieblingsessen vor dem Wettkampf?
Alles, was Kohlenhydrate hat. Am Abend davor gerne Nudeln und Reis und am Morgen davor Marmeladenbrot oder Haferflocken.
Hast du ein Ritual vor dem Start?
Also unser Ablauf ist, wenn wir zusammen da Wettkämpfe laufen, dass wir halt uns nochmal genau am Morgen die Strecke anschauen, uns da ob da irgendwelche Hindernisse, die wir beachten müssen, sind, dann ordentlich aufwärmen, ordentliche nochmal Sprints machen, wenn man richtig heiß ist, dann noch ein Koffeingel und dann kann es losgehen.
Okay, und gibt es ein Lied, das du als letztes hörst vor dem Wettkampf?
Da höre ich Mic Drop von BTS. Das gibt nochmal einen richtigen Push.
Sehr gut, sehr gut. Und welchen Sport würdest du machen, wenn du nicht Langlaufen oder Biathlon machen könntest?
Dann würde ich Radfahren. Alles, was am Rad ist, am Mountainbike, auf der Straße oder Gravel. Da würde ich auch viel Spaß finden.
Zu guter Letzt, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Da würde ich sagen, jedes Abenteuer mitnehmen und dort keine Angst zu haben, auch wenn der Plan nicht perfekt ist und dies trotzdem anzugehen. Denn keiner würde gerne weniger verrückte Geschichte erzählt zu haben. Und somit würde ich da weitergeben, jedes
alles
Abenteuer
machen.
Und da mitnehmen und Spaß haben.
Sehr schön, sehr schön. Top, Nils, vielen Dank, das war's auch schon. Viel Erfolg bei der Quali für die Paralympischen Spiele und vielen natürlich Dank. Bei der Wahl zum Sportstipendiaten.
Dankeschön.
Auch für Nils könnt ihr noch bis zum 5.9. unter www.sportstipendiat.de abstimmen. Das führt uns auch direkt zu unserem nächsten Gast und zur nächsten Kandidatin zur Sportstipendiatin des Jahres. Sandra Mikulaschek ist Weltklasseathletin, Goldmedaillengewinner bei den Paralympics in Paris, Weltmeisterin, Europameisterin und demnach völlig zu Recht hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Sandra Mikulaschek.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Super, super gerne. Wie geht's dir denn? Wo befindest du dich?
Ich bin gerade in Düsseldorf. Ich komme gerade vom Training. Genau, aber soweit ist mein Tag eigentlich, zumindest was sportlich angeht, erstmal vorbei.
Sehr gut, sehr gut. Sportlich, genau. Das heißt, stell dich mal kurz vor, was führst du für einen Sport aus? Was machst du für Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen und noch nicht gesehen haben, was du da so alles kannst?
Ja, ich bin Sandra Mikulaschek und ich spiele Paratischtennis.
Sehr gut, und das ist auch gar nicht so wenig erfolgreich, kommen wir gleich noch hinzu. Wie bist du zum Paratischtennis gekommen? Wann hast du so gemerkt, okay, das könnte vielleicht auch eine sportliche Karriere werden?
Ja, das war tatsächlich, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Die wohnen in Sachsen-Anhalt, also ist von Düsseldorf doch schon ein ganzes Stückchen. Und ja, dann habe ich ziemlich oft so im Zimmer gehockt und irgendwelche Computerspiele gespielt oder so. Und meine Eltern haben dann gemeint, na gut, möchtest du dir nicht mal ein Hobby suchen? Ich hätte auch Musik machen können oder so, aber ich war eigentlich immer sportbegeistert. Und ja, in Wimmelburg gab es dann nur Fußball und Tischtennis. Fußball geht jetzt ein bisschen schlecht im Rollstuhl. Deshalb habe ich mich dann für Tischtennis entschieden. Aber am Anfang eigentlich auch eher so, ne, zweimal die Woche ein bisschen als Hobby. Mein Papa war da schon ein bisschen ehrgeiziger, hat dann gesagt, ja, irgendwann kannst du dann mal, spielst dann bei den Paralympics. Ich dann so, ja, okay, erstmal abwarten. Aber ich habe dann doch relativ schnell gemerkt bei den ersten Turnieren, dass ich doch ehrgeiziger bin, als ich gedacht habe und wollte dann da eigentlich schon immer gewinnen. Und 2013 hat sich dann für mich die Möglichkeit ergeben, nach Düsseldorf aufs deutsche Tischtennisinternat zu ziehen und da das Ganze dann halt auch schon mit ein bisschen mehr Umfang, also noch nicht professionell, aber ein bisschen professioneller schon als bei mir zu Hause, das halt auszuüben und zu trainieren. Und da war ich eigentlich schon direkt Feuer und Flamme, ein bisschen auch selbstständiger zu werden und so. Und genau, seit 2013 bin ich dann jetzt hier in Düsseldorf.
Genau, das heißt, da warst du so 15, 16 und wann hast du das erste Mal Paratischtennis gespielt auch faktisch? Ich meine, wenn du schon Computerspiele gespielt hast, da würde ich übrigens auch gleich noch nachfragen, was du dann gespielt hast. Ist ja inzwischen auch sportlicher geworden, muss man sagen, diese Branche. Also von daher hättest du gar kein zusätzlich sportliches Hobby gebraucht, in meiner Meinung nach.
Das stimmt. Aber damals war es noch die Sims 3. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so kompetitiv. genau, also ganz, ganz low level. Eher so ein bisschen zum Spaß, nein. Und genau, 2007 habe ich das erste Mal Tischtennis gespielt und zum Paratischtennis hatte ich, glaube ich, meinen ersten Lehrgang oder Sichtungslehrgang auch Ende 2007, also schon relativ früh, da war ich dann 10 Jahre alt. Genau, mit 16 bin ich dann nach Düsseldorf gekommen.
Okay, und jetzt bist du wieder ein paar Jahre älter. Wie sieht so ein klassischer Tag von dir aus? Du bist ja auch noch Studentin parallel und hast viel zu tun. Beschreib mal so ein bisschen die Struktur.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an tatsächlich, ob ich mich zum Beispiel in der Klausurenphase befinde oder eben nicht oder in der Vorbereitungsphase auf eben unseren Jahreshöhepunkt meistens. Aber wenn man jetzt mal so ja einen normalen Uni-Alltag mit einberechnet, dann versuche ich schon eher so morgens zum Beispiel dann Uni zu machen. Ich gehe dann jetzt auch, habe ich die Mensa für mich entdeckt und da kann man das dann doch ganz gut verbinden. Als Studentin muss man natürlich auch immer ein bisschen aufs Geld achten. Nein, und an der Mensa ist das ja immer alles ein bisschen entspannter. Und dann kann man das verbinden und nachmittags gehe ich dann meistens zum Tischtennis. Genau, eine Einheit, dann kommt danach dann noch irgendwie Physio oder Kraft dazu. Genau, und da ist der Tag dann auch schon ganz schön gefüllt. Aber ich versuche auch zweimal die Woche Tischtennis zu trainieren, sodass man da dann auch mal die Intensitäten so ein bisschen variieren kann.
Ja, und das Mensaessen ist entsprechend für Leistungssportlerinnen oder musst du da noch ein bisschen nachhelfen?
Ich muss gestehen, ich glaube, mein Körper hat es da ganz gut getroffen. Also natürlich achte ich so ein bisschen auf die Ernährung, dass ich da jetzt nicht nur irgendwelchen Mist esse oder so. Aber ich bin da eigentlich keine, die jetzt wirklich darauf achtet, wie viele Kalorien und Proteine und so. Also ich kann zum Glück essen so einigermaßen, was ich möchte. Und wenn es dann in der Mensa mal Schnitzel gibt oder so, dann ist das auch okay.
Ja. Was ist denn dein Studiengang und wie vergleichst du dich sozusagen auch mit den anderen, mit deinen Kommilitoninnen? Die haben ja wahrscheinlich ein bisschen weniger zu tun. Bist du da manchmal ein bisschen eifersüchtig?
Ich studiere Psychologie jetzt im Master, jetzt im Wintersemester ist dann das dritte Fachsemester im Master. Ich glaube, so vergleichsweise haben die wahrscheinlich gar nicht weniger zu tun, weil ich zum Glück das ganze Studium so ein bisschen strecken kann. Also das, was andere eben als Vollzeitstudium machen und dann wirklich an, weiß ich nicht, 7 Vorlesungen oder so gefühlt am Tag gehen, dann noch nacharbeiten, vorarbeiten. Das kann ich alles ein bisschen aufteilen und mich dann wirklich auch parallel auf Uni und Tischtennis konzentrieren, so dass ich das sozusagen so ein bisschen als Teilzeitstudium mache und da auch wirklich das Glück habe, das ja auch von der Uni aus so machen zu können. Also, dass ich da nicht den Druck habe, ich muss das jetzt in der Regelstudienzeit durchziehen. Das hilft mir schon sehr.
Du hast ja auch, ich würde sagen, gewisse Ausreden. Also normalerweise frage ich an der Stelle mal, was der größte sportliche Erfolg war. Ich frage dich trotzdem auch, wenn es eigentlich klar ist, was du jetzt sagen wirst. Du warst nämlich letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich. Aber beschreib mal so ein bisschen, wie war der Moment? Also du bist Olympiasiegerin geworden. Ich glaube, das sollte man mitbekommen haben. Aber ja, so rückblickend, wie ist der Moment für dich gewesen?
Es war natürlich eigentlich der Moment meiner Karriere. Ich glaube, jeder Sportler und jede Sportlerin träumt davon, bei Olympia oder dann den Paralympics da eine Medaille zu gewinnen. Und nachdem es zweimal nicht geklappt hat, da war Endstation im Viertelfinale, ist man dann doch irgendwie so ein bisschen, irgendwie sollte jetzt schon und man wird ja auch nicht jünger. Und dass es dann wirklich auch Gold wird, damit hätte ich jetzt nicht direkt gerechnet. Also für mich wäre es genauso cool gewesen, Bronze oder Silber zu gewinnen. Einfach, ich glaube, da auf dem Siegerpodest stehen zu können, das ist schon eigentlich eine super Sache. Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, die Lockerheit zu haben, dass es dann wirklich auch zu Gold gereicht hat, dass ich dann einfach das letzte Spiel genossen habe und dann auch gut gespielt habe und befreit aufgespielt habe. Ja, und dann natürlich vor der ganzen Halle, die war voll. Also das haben wir im Paratischtennis tatsächlich fast nie, also eigentlich gar nicht. Und dann wirklich auch das Finale wurde als einziges Spiel, also war dann in der Halle in der Zeit. Das heißt, 7000 Leute haben genau dein Spiel gesehen. Da kriegt man dann auch schon beim Einlauf so ein bisschen Gänsehaut, ne? Also gut, ich weiß nicht, ob das du als Fußballer irgendwie vergleichsweise
ehemaliger. DFB-Pokalspiele in der dritten Runde oder sowas maximal, aber nichts Vergleichbares.
Das war schon was ganz Besonderes und ich glaube, das hat dann schon auch ein bisschen mich gepusht, muss ich sagen. Ja. Also es war ein
Glaube ich. Wie ist denn so die Reise gewesen seitdem, nach dem Olympiasieg? Viele sprechen ja ein bisschen von diesem Olympia-Blues tatsächlich, dass man so ein bisschen auch abfällt, unabhängig vom Erfolg. Da hattest du natürlich jetzt auch noch zusätzlich Erfolg oder hat das Studium dich in die Realität relativ schnell zurückgeholt?
Ja, also ich muss sagen, direkt danach war auch die mediale Aufmerksamkeit natürlich schon sehr, sehr viel größer, als es sonst der Fall ist. Und das war auch mega cool. Aber wie du schon sagst, ne, danach ging das Semester auch relativ früh weiter, im Oktober oder so. Also da hat man einmal einen Monat, wo man da entspannen kann oder ich entspannen konnte. Und von daher, ist es natürlich cool. Und ich muss auch immer sagen, ich bin noch keine Einzelweltmeisterin und noch keine Europameisterin. Das heißt, Ja, den Blues gab es vielleicht so ein bisschen, aber als dann das Training wieder anfing, wusste ich zumindest, woraufhin ich trainiere. Und von daher, genau, war das eigentlich jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt irgendwie kein Bock oder so. Das kam dann eigentlich eher dieses Jahr, aber okay. nicht direkt danach.
Und das heißt, so weitere sportliche Ziele wären eben die gerade angesprochenen Titel oder auch weitere Olympiateilnahmen oder hast du da noch was anderes im Auge?
Genau, also erstmal, bei uns ist ja tatsächlich jedes Jahr nur eine Großveranstaltung, also die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder eben Paralympics. Genau, dadurch, dass ich die zwei Titel im Einzel noch nicht habe, ja, sind das auf jeden Fall die nächsten Ziele. Und klar, LA, wie gesagt, ob es dann wieder Gold wird, das werden wir sehen, wäre natürlich mega. Aber ich glaube generell, da sind so viele gute Sportlerinnen und Sportler und da auf dem Podest zu stehen, das ist dann eigentlich schon das Größte.
Ja, mit so einer Lockerheit kann das ja auf jeden Fall, oder ist ja auf jeden Fall eine ganz gute Voraussetzung.
Das stimmt. Ja, man muss auch sagen, mit der Goldmedaille im Gepäck ist es auch immer leichter, ein bisschen lockerer zu sein, als wenn es wieder das Viertelfinale gewesen wäre oder zumindest bei Bronze, dann sagt man im Endeffekt, also ist mega cool, man freut sich dann und sagt, okay, und nächstes Mal möchte ich dann aber auch zumindest ins Endspiel kommen oder so. Und erste Medaille Gold, da ist es dann natürlich ein bisschen einfacher.
Das ist schon okay. Ihr hebt das Selbstvertrauen wahrscheinlich ein bisschen an. Ja.
Auf jeden Fall.
Genau. Sehr gut, sehr gut. Und noch, weil wir ja auch diese Partnerschaft mit der Deutschen Sporthilfe haben und du ja Kandidatin zu Stipendiatin, schwieriges Wort des Jahres geworden bist. Wie wichtig ist diese Unterstützung auch von der Deutschen Bank, die ja je nachdem, wie weit man da kommt, bis zu 600 Euro monatlich geben kann? Ist das sehr, sehr essentiell für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also generell einmal die Grundförderung der Sporthilfe, die macht tatsächlich einen großen Teil aus meiner monatlichen Förderung und eben als, ja, erstmal als Sportlerin kann man jetzt nebenbei keinen Job machen. Das ist ja schon irgendwie so ein Vollzeitding. Und da die Unterstützung zu bekommen, ist mega wichtig und es ist auch cool, dass der Parasport das oder im Parasport das sich auch immer weiter angeglichen hat, weil wir auch eigentlich die gleichen Umfänge fahren wie ein olympischer Sportler. Die Unterstützung, ja, im Prinzip als Studentin nochmal durch die Deutsche Bank, das hilft auf jeden Fall nochmal mehr, weil man ja eben die Doppelbelastung hat zwischen Studium und Sport und man dann ja eigentlich, oder ich, ja, den ganzen Tag beschäftigt ist und das hilft dann auf jeden Fall sehr viel weiter.
Noch ein paar schnelle Fragen zum Abschluss. Lieblingsessen vorm Wettkampf?
Klassisch Nudeln.
Pasta. Genau. Sehr gut. Ja. Hast du ein Ritual vorm Spiel?
Nicht direkt, aber ich mag es gerne, vor dem Spiel mit meinem Trainer mich über irgendwas zu unterhalten, was nicht Tischtennis ist.
Okay, das heißt Politik, Musik, was auch immer?
Genau, meistens reden wir einfach irgendwelchen, also was heißt Tratsch, aber irgendwas Lockeres, weil ich glaube, ich bin schon angespannt genug. Und dann nochmal ins Tischtennis zu gehen, das macht dann noch den Arm noch weniger locker.
Noch, stimmt. Hast du ein Lieblingslied oder ein bestimmtes Lied, das du vor dem Wettkampf hast?
Also eigentlich höre ich keine Musik, weil ich mich eben mit meinem Trainer unterhalte, aber wenn, dann wäre es, glaube ich, Master of Puppets von Metallica.
Oh, wow, okay. Ein bisschen Pushing auf jeden Fall, ja.
Genau.
Und wenn du nicht mehr Tischtennis spielen dürftest, was würdest du spielen?
Dann würde ich, glaube ich, Badminton ausprobieren.
Badminton.
Also ich bin da, glaube ich, schon eher ballsportlastig geprägt.
Und wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, was würdest du sagen?
Dann würde ich, glaube ich, sagen, bleib auf deinem Weg oder verfolge deinen Weg so, wie du es gemacht hast und dass ich ja, dass man sozusagen mit Selbstvertrauen einfach weitermachen kann, weil am Ende zeigt sich halt, es ist schon richtig so, wie es gelaufen ist und so, wie du es gemacht hast.
Wunderbar. Sandra, danke dir für deine Zeit. Es war sehr, sehr interessant. Ich hätte auch noch dreimal so lange reden können, aber vielleicht zu anderer Zeit mal.
Genau, auf jeden Fall.
Auch für Sandra könnt ihr auf www.sportstipendiat.de noch bis zum 5.9. abstimmen und damit ganz schnell zum nächsten Kandidaten, weil schnell ist der Mann und er hat sich auch direkt die ekligste Strecke in der Leichtathletik rausgesucht. Er läuft freiwillig die 400 Meter und das quasi täglich. Dazu ist er auch noch EM-Bronzemedaillengewinner. Herzlich willkommen, Lukas Krappel. Lukas, grüße dich, wie geht's?
Hi, gut, sehr gut, danke dir.
Wie geht's, wo, in welcher Phase der Saison und Uni etc. befindest du dich? Wettkampfphase, Vorbereitungsphase, wie ist die Lage?
Also mehr oder weniger ist die Saison jetzt fast vorbei. Die Höhepunkte liegen für mich mehr oder weniger alle hinter mir und ich mache jetzt noch so ein, zwei Wettkämpfe und nebenbei habe ich Semesterferien und schreibe noch eine Hausarbeit. Also bisschen entspannter als so die vergangenen Monate.
Ja, während der normale Student wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Party macht. Naja, aber wie würdest du dich dann generell jemandem vorstellen, der dich nicht kennt, der dich nicht bisher aus deinem Sport kennt?
Ja, ich würde sagen, ich mache Leichtathletik schon seit mehreren Jahren professionell. 400-Meter-Sprint ist meine Hauptdisziplin. Ja, war national, international damit schon recht erfolgreich und würde mich als ja, sehr ehrgeizig, leistungsorientiert beschreiben. Und das spiegele ich auch im Studium wieder. Ich studiere neben dem Sport Wirtschaftsrecht und versuche das Ganze so gut wie es geht zu kombinieren.
Sehr gut. Wie bist du denn zu den 400 Metern gekommen? Es gilt da so ein bisschen als die, weiß ich nicht, anstrengendste oder Königsdisziplin, weil man so diesen genauen Mix hat aus
Ja.
Schnelligkeit und Ausdauer. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du dich einfach wahnsinnig gerne quälst?
Ich glaube, das merkt man nicht, da kommt man so ein bisschen rein. Ich habe davor eher längere Distanzen gemacht, also von 800 hoch bis 3000 und so Crossläufe und sowas. Und dann eigentlich mehr aus Spaß, so zum Einstieg der Saison, mal ein 400er als Unterdistanz und konnte mich dann da direkt so um 2 Sekunden steigern, direkt Norm für deutsche Meisterschaften, wo ich davor noch nie war. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist jetzt mehr oder weniger klar. Das war zum dortigen Zeitpunkt mein größtes Ziel, mal zu deutschen Meisterschaften zu kommen. Und deswegen, dann gab es für mich nichts anderes mehr. Dann war es halt 400 und dass man sich da quält, das gehört dann dazu.
Okay. Und wann war es klar, dass du das auch wirklich beruflich verfolgen möchtest?
Also für mich persönlich schon, glaube ich, relativ schnell. Ich hatte schon irgendwie immer den Traum, das Ganze auch mehr als nur so zum Hobby zu machen, den Sport. Aber ich glaube, so auch mein Trainer und so haben das alle dann auch so mitbekommen, gecheckt, als ich so 2022 mir wirklich direkt als Ziel gesetzt habe, ich will zur damaligen U20-Weltmeisterschaft. Und habe das von Anfang an gesagt und meinte, nachdem die letzten 2 Jahre gut liefen, aber ich da nie weiter als deutsche Meisterschaften gekommen bin, wollte ich da jetzt einmal mir den Traum erfüllen. Und wenn man da hinkommt, dann sieht man das auch mehr als nur ein Hobby an.
Okay. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus bei dir momentan, wenn du jetzt nicht im Wettkampf bist, sondern Vorbereitung und Uni, und ist es ab 7 Uhr bis 22 Uhr durchgetaktet und bist du manchmal eifersüchtig auf deine Kommilitonen, die dann vielleicht doch eher, weiß ich nicht, zum Bier greifen statt zu den
Ja,
Spikes?
ach, ich würde gar nicht sagen eifersüchtig. Also manchmal denkt man sich schon so, ja, so ein bisschen mehr Freizeit oder ein bisschen mehr Zeit mit Freunden oder auch mal am Wochenende um was unternehmen, wäre vielleicht auch cool, aber man macht halt immer Abstriche und ich würde sagen, normaler Alltag mit Uni und Vorbereitung und so, alles sieht bei mir aus, meistens so 6:30 Uhr aufstehen, weil ich mir die ganzen Kurse immer relativ früh lege, also vormittags, ich kann das ganz gut legen, dass ich dann halt immer direkt zur Uni gehe, von beispielsweise 8 bis 12, 8 bis 14 Uhr Uni habe, dann esse ich was oder komme nochmal kurz nach Hause, wenn es von Zeit her passt und dann geht's los zum Training. Meistens haben wir dann Nachmittagstraining, so 16 Uhr und in der Aufbauphase geht es dann auch schon immer so 4 Stunden, weil wir eine Doppeleinheit haben, also wir schaffen es halt meistens alle nicht, weil wir Studenten sind oder auch noch arbeiten, die Einheiten zu splitten, also vormittags und nachmittags. Deswegen machen wir halt eine große Einheit, kompakt zusammen. Ja, meistens Track und Gym dann zusammen. Und dann ist es halt von 16 bis 20 Uhr schon. Dann fährt man auch eine halbe Stunde, Stunde nach Hause, je nachdem, ob mit Auto oder öffentlichen. Und dann essen und bisschen noch was für die Uni machen, wenn es sein muss. Und ja,
Ja,
alles schon durchgetaktet.
schon durchgetaktet. Gab es da mal so Momente, wo du dachtest, ey, lohnt sich hier doch alles nicht? Was mache ich hier irgendwie? Jetzt eine muss ich aufgeben oder das andere oder?
Ich habe mich gegen ein richtiges Jurastudium entschieden, weil ich wollte eigentlich immer Jura studieren, weil ich gesagt habe, ich bin halt auch im Studium dann sehr ehrgeizig und habe von Freunden, die schon ein bisschen weiter sind, habe ich einfach festgestellt, wie sehr anspruchsvoll und zeitintensiv ein richtiges Jurastudium ist. Habe ich gesagt, ich werde dann bei einem oder anderen Abstriche machen müssen oder müsste das dann und das will ich nicht, weil ich will beides sehr gut durchbekommen. Ja, aber ansonsten, klar, manchmal steht man morgens auf, einem tut alles weh vom Aufbau und man denkt sich, wie soll ich diesen Tag überstehen? Aber ich mache es ja auch sehr gerne und es ist irgendwie eine Herausforderung, die ich auch gerne mache an jeden Tag. Deswegen ist es eigentlich macht Spaß, ja.
Ja, und in der Regel ist es ja auch mit Zielen verbunden oder mit so besonderen Momenten. Was würdest du denn sagen, was war dein bisher größter sportlicher Moment?
Also ich glaube, der besonderste wird immer sein, der erste internationale Start für mich. So, das war 2022, wie gesagt, bei der U20 WM. das erste Mal mit so Deutschland-Klamotten starten, mit einem Germany-Trikot und dann gleich war die WM in Cali, also in Kolumbien, also auch nicht mal eben so um die Ecke. Und da habe ich dann auch so richtig gemerkt, wow, also wo man hier rumkommt mit diesem Sport, wo vor, auf welchen Bühnen man steht, wo man laufen kann, vor was für ein Publikum. Das ist schon besonders. Und ich hatte halt gleich auch einen Einzelstart, also nicht nur mit der Staffel. Hab's ins Halbfinale geschafft, also so gesehen dann Top 24 der Welt. Und dann dachte ich mir schon so, boah, das hat mich jetzt so gecatcht, so überzeugt, das will ich auf jeden Fall, solange wie es geht, machen.
Ja, und auf dem Weg dahin wirst du ja auch logischerweise gefördert. Die Deutsche Bank fördert genauso Athletinnen wie dich, die parallel noch studieren und eben in ihrem Sport sehr, 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 sehr gut sind. Welche Bedeutung hat diese Förderung, diese finanzielle, dass man sich da einfach ein bisschen nicht noch ein Standbein nebenbei, wo man irgendwie arbeiten muss? Wie essentiell ist das für dich?
Sehr essentiell, weil wir sind halt als Sportart nicht wie Fußball oder so. Also wir müssen mehr oder weniger jede Förderung irgendwie uns selber erarbeiten und es kommt auf jede Förderung an, weil da steckt halt nicht so viel Geld hinter und ja, man muss sich Trainingslager finanzieren, man muss sich den Alltag finanzieren. Ich wohne jetzt noch zu Hause, aber es gibt auch sehr viele Athleten, die schon eine eigene Wohnung haben. Man muss auf seine Ernährung achten. Es sind so viele Kleinigkeiten, die immer dazu zusammenkommen, wofür man einfach immer Geld ausgeben muss. Und deswegen ist so eine Unterstützung sehr hilfreich, auch mit dem Studium, weil man mit Profisport und Studium einfach gar nicht die Chance hätte, dann noch irgendwie was nebenbei zu arbeiten. Und es wäre auch dann nicht gerade förderlich, für Regeneration und alles.
Ja, und wo soll das Ganze hingehen? Gibt es einen großen Traum, den du hast? Olympia steht ja wie für jeden wahrscheinlich so ein bisschen für das große Event, aber hast du da besondere Sachen noch?
Boah, mein Traum ist einfach, dass ich das so lange wie möglich machen kann, weil ich diesen Sport schon sehr liebe und er mir sehr viel bedeutet so in meinem Leben. Natürlich Olympische Spiele. Klar, ich will auch in LA laufen. Das ist natürlich ein Ziel, aber ich will nicht mir das so als Hauptziel machen, weil danach soll es weitergehen. Also ich will nicht dann nach 28 sagen, gut, jetzt habe ich mein Ziel erfüllt und jetzt ist Schluss. Ich will es wirklich so lange wie möglich machen und ja, mich immer weiter steigern und das gleichzeitig auch immer noch mit Spaß machen, weil dann macht man es auch gerne weiter.
Ja, dann noch ein paar kurze Fragen zum Abschluss, um dich besser kennenzulernen. Lieblingsessen vor dem Wettkampf?
Nudeln immer.
Was auch sonst, ja. Hast du ein besonderes Ritual?
Also am Abend vorher esse ich immer Nudeln Bolognese von meiner Mom gemacht.
Sehr
Die
gut.
besten, die es gibt. Und wenn man dann unterwegs ist, auch zum Wettkampf im Restaurant oder so, oder man bestellt sich irgendwas, wenn es schnell gehen muss, immer Nudeln.
Das hat in Cali auch gut geklappt vor dem Start.
Ja, da habe ich dann einfach nur Nudeln mit nichts gegessen.
Und hast du ein besonderes Lied, das du hörst zur Motivation?
Jetzt kein besonderes Lied, also ich versuche immer schon so, mich dann so ein bisschen hochzuhypen, irgendwas, keine Ahnung, so Techno-Remixes oder irgendwie so ein bisschen Deutschrap, irgendwas, was dann
Pusht.
richtig motiviert, ja, genau.
Sehr gut. Was würdest du machen, wenn du nicht Läufer wärst?
Ich glaube, ich bin kein Teamsportler, deswegen, ich glaube, ich würde sowas machen wie Boxen oder jetzt vielleicht sogar High Rocks, solche, ja, auch Einzelsportarten, ja.
Sehr gut, sehr gut. Und was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Tipp geben, wenn du ihm was mit auf den Weg geben könntest?
Dass er an sich und seine Ziele und Träume glauben soll und vor allem auch riskieren. Das habe ich jetzt sehr oft festgestellt, dass man gerade in diesen jungen Jahren einfach alles riskieren kann auch noch, weil jetzt hat man die Chance, später vielleicht nicht mehr und deswegen manchmal auch all in gehen. Selbst wenn man mal hinfällt, ist es nicht so schlimm und man kann eigentlich nur gewinnen jetzt.
Ja. Mut wird belohnt. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Auf jeden
Lukas,
Fall.
tausend Dank dir. Viel Erfolg bei der Wahl
Vielen,
zum
vielen
Stipendiaten des
Dank.
Jahres. Wir sehen uns ja dann eh beim Power Festival am 18.09.
Auf
vielleicht.
jeden Fall.
Sehr gut. Danke dir.
Ciao, ciao.
Unter www.sportstipendiat.de könnt ihr natürlich auch für Lukas bis zum 5.09. abstimmen und ihn so zum Sportstipendiaten des Jahres machen. Hoch hinaus, und damit kommen wir zur nächsten Kandidatin, will nämlich auch Marie Reichert. Sie ist 3x3-Basketballerin, hat einige Zeit in Italien ihrem Job nachgehen können und noch dazu hat sie letztes Jahr extrem spektakulär in Paris die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris abgestaubt. Herzlich willkommen, Marie Reichert. Hallo Marie, wie geht's dir?
Hi, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut.
Schön, wo bist du denn gerade?
Ich bin momentan in Hannover.
Und machst da Reha, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Genau, ich wohne jetzt seit Anfang des Jahres, also so eigentlich seit meiner Verletzung, bin ich hier in Hannover und mache hier meine Reha am Olympiastützpunkt.
Sehr gut, sehr gut. Und wir hatten im Vorgespräch schon kurz geklärt, ich hatte auch zwei Kreuzbandrisse, Maria hat auch einen. Jetzt ist ein bisschen die spannendere Phase, so nach ungefähr 6 Monaten. Aber das ist ja gar nicht unser großes Thema, sondern wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Von daher erstmal so die Frage, wie würdest du dich denn vorstellen vor jemandem, der gar nicht weiß, was du machst und was eigentlich dein Sport ist?
Ja, okay. Also ich würde erstmal sagen, hi, ich bin Marie Reichert, 24 Jahre alt, komme gebürtig aus Kassel und meine Sportart ist 3x3 Basketball und das klassische Basketball auch noch. Aber ja, heute soll es eher ums 3x3 gehen. Letztes Jahr habe ich mit meiner Mannschaft sehr spektakulär, würde ich sagen, Gold bei den Olympischen Spielen geholt, was das absolute Highlight in meiner Karriere bis jetzt war. Und genau.
Ja, wir hatten ja auch Sonja schon in dem Podcast, die hat auch noch ein bisschen darüber geredet, war auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also generell zum Basketball und dann, wie kam der Switch zum 3x3?
Ich habe angefangen, Basketball zu spielen, als ich 10 war ungefähr. Also ich habe einen kleinen Basketball-Einfluss aus meiner Familie. Mein Papa hat früher gespielt, ich habe einen älteren Bruder, der Basketball gespielt hat. Meine Größe kam auch noch dazu. Also ich bin 1,88 Meter, war auch, als ich jünger war, schon recht groß. Genau, und so habe ich damals in Kassel angefangen zu spielen. Bin nach dem Abi auch für ein Jahr ins College mit einem Basketballstipendium. Habe danach in Deutschland hier in der Bundesliga gespielt, jetzt zuletzt im Ausland, in Italien. Genau, und das war so ein bisschen mein Werdegang. Und dann, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren, ich glaube 2021, habe ich dann das erste Mal auch 3x3 gespielt mit der Nationalmannschaft. Damals noch U23. Und dann seit 2 Jahren bin ich dann in den Damenkader gekommen vom 3x3. Und ja, seitdem die Liebe für den Sport auch noch gefunden, zusätzlich zum klassischen Basketball.
Wann hast du denn gemerkt, dass es so auch ein Stück weitergehen kann, dass du das auch professionell machen kannst?
Ich glaube, das kam so nach oder so während der Abiturzeit, wo ich dann so war, okay, was will ich nach der Schule eigentlich machen? Dann hat sich halt die Option ergeben mit dem College in Amerika, dass da Angebote kamen für ein Vollstipendium oder halt die nächste Option wäre gewesen, in Deutschland zu bleiben, in der Bundesliga. Und dann war ich schon so, ja, okay, das kann man schon ernster machen, sich nebenbei das Studium finanzieren. Und das war schon so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, das ist die Schiene, die ich fahren möchte.
Ja, und du studierst ja jetzt auch nach wie vor. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? So ein klassischer Trainings- oder Wettkampfalltag gepaart mit der Uni?
Genau, ich studiere noch BWL im Bachelor an der Fernuniversität. Das ist sehr gut, dass es eine Fernuni ist, weil ich dadurch sehr flexibel bin. Mein Studium ist komplett online und ja, ich habe jetzt letzte Saison auch im Ausland gelebt. Und ja, man kriegt das schon ganz gut hin. Also meistens trainieren wir zweimal am Tag und dann in den Zwischenzeiten kann ich mir das immer legen, wie ich lerne. Und meine Klausuren kann ich mir auch komplett flexibel legen, wann ich die schreibe. Und das ist ja ein sehr großer Plusfaktor in dem Studium.
Ja, und wie eifersüchtig bist du dann manchmal auf deine vielleicht Teamkolleginnen, die nicht noch parallel irgendwo studieren müssen?
Schon sehr. Also mittlerweile denke ich mir schon so, pff, desto länger man studiert, desto mehr zieht es sich. Also ich freue mich sehr, wenn ich den Bachelor in der Tasche habe. Ich will eigentlich auch noch dann meinen Master machen, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn direkt danach dranhänge. Aber ich freue mich auch, wenn das Studium dann abgeschlossen ist
Okay,
irgendwann.
und dann auch wieder an der Fernuni oder?
Ich denke schon, also dadurch, dass ich jetzt plane, die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch weiter im Ausland zu spielen, ist es einfach einfacher mit einem Fernstudium.
Okay. Wie war denn so der Verlauf deiner Karriere? Gab es da mal so einen Moment, wo du dachtest, ey, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr oder irgendwie macht das überhaupt Sinn, dem professionell hinterherzugehen?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich glaube, so seitdem ich den Zeitpunkt hatte, dass ich das wirklich professionell mache, war ich schon sehr dankbar, dass ich das so einfach ausüben kann, diesen Job, diesen Lifestyle. Ich glaube, dass es in der Jugend mal so eine Phase gab, so mit 16, 17, wo man so war, will ich das überhaupt machen? Ich will nicht andauernd angeschrien werden und sowas. Also ein bisschen in der Pubertät, aber jetzt nie wirklich mit dem ernsten Gedanken, komplett mit Basketball aufzuhören.
Okay, du hast ja schon von deinem Olympiasieg gesprochen. Wird wahrscheinlich, ohne dass ich da jetzt zu viel vorwegnehme, dein größter sportlicher Moment gewesen sein. Wie war das denn so? Beschreib mal diesen Moment, in dem ihr das auch, glaube ich, alle realisiert habt. Das war ja total skurril. Also ich habe es auch live angeschaut, so wie, glaube ich, viele, viele andere. Waren ja auch ganz, ganz monumentale Bilder. Komm jetzt nicht auf Dirk zu sprechen, weil ihr immer auf Dirk reduziert werdet, auch wenn es natürlich geil ist, dass er da war. Aber so, wie war das für euch auch so untereinander oder wie war so für dich der Moment, in dem du wirklich realisiert hast, okay, wow, ich werde jetzt mein Leben lang Goldmedaillengewinnerin sein?
Ja, immer noch unbeschreiblich. Also ich glaube, bei uns allen hat es relativ lange auch gedauert, bis wir das wirklich gecheckt haben, was eigentlich passiert ist letzten Sommer. Also ich glaube, so diese ersten Wochen nach Olympia und nach diesem Erfolg waren echt wie ein Film. Also alles hat sich so, die Aufmerksamkeit und mediale Aufmerksamkeit von 0 auf 100. Also auf einmal hat man so viele Auftritte gehabt mit so vielen Interviews und alles drumherum. Aber auch einfach, keine Ahnung, diese 2 Wochen in Paris waren so magisch. Einfach auch mit unserem Team, die Chemie. Wir haben uns so gut verstanden auf und abseits vom Feld. Und ja, so im Nachhinein, es hätte einfach nicht besser laufen können. Und ich glaube, wir hätten uns nicht mal so erträumen können, ja.
Wie sehr müsst ihr schmunzeln, wenn ihr euch seht? Seitdem ist es immer so ein...
Ja, ist immer wieder sehr schön. Leider schaffen wir es nicht so oft, uns alle 4 wieder zu sehen, weil wir jetzt irgendwie echt alle an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere sind. Also Sunny und Svenja haben ja ihre aktive Karriere beendet, sind jetzt im Berufsleben. Elisa ist am College in den USA, ich war jetzt in Italien. Deshalb klappt es nicht so oft, aber es ist immer super, super schön, wenn wir uns sehen. Wir lachen total viel, wir reden über die Zeiten in Paris oder updaten uns auch. Deshalb, ich freue mich immer sehr, wenn wir uns sehen.
Sehr gut. Welche Bedeutung hat denn die Förderung der Deutschen Bank? Also die Deutsche Bank fördert ja die Stipendiaten teilweise mit bis zu 600 Euro im Monat, je nachdem, wie weit man kommt. Also auch du kannst es ja noch bekommen. Wie wichtig ist diese finanzielle Unterstützung auch gerade in deiner Lage, so als Studentin parallel zum Sport?
Ja, super wichtig. Also wie ich ja schon erwähnt habe, studiere ich an einer Fernuni. Es ist halt auch eine Privatuni, wo ich monatlich auch recht hohe Beiträge zahle im Gegensatz zu einer staatlichen Uni. Und da die Unterstützung von der Deutschen Bank zu haben, ist echt ja essentiell. Also dadurch, dass wir auch, wenn ich jetzt im Winter 5 gegen 5 spiele, klassisches Basketball, ich auch keine ganzjährigen Verträge habe. Das heißt, meine Verträge gehen nur über 8, 9 Monate. Und die Sommermonate, da ist man schon sehr froh, diese Unterstützung von der Deutschen Bank und von der Sporthilfe zu haben.
Sehr gut. Du hast dann die Olympia 24 schon angesprochen. Was sind denn so weitere Träume von dir, sowohl vielleicht sportlich als auch beruflich? Also klar, Olympia in L.A., glaube ich, da Basketball zu spielen, ist auch wahrscheinlich gar nicht doof. Aber hast du sonst noch welche?
Ja, also jetzt momentan, das kurzfristige Ziel ist natürlich erstmal wieder fit zu werden, wieder einzusteigen. Nächsten Sommer will ich unbedingt wieder natürlich 3x3 spielen. Da steht wieder eine Weltmeisterschaft und Europameisterschaft an. Da möchte ich natürlich dabei sein, um eine Medaille spielen. Also gerne würde ich die olympische Goldmedaille nicht alleine hängen lassen. Weiterhin internationale Medaillen sammeln. LA 2028, das ganz große Ziel. Gesund bleiben. Und das sind erstmal so meine Ziele die nächsten Jahre, denke ich.
Und schon so grobe Tendenzen, wohin es geht nach der Karriere?
Ja, mal schauen. Also ich studiere gerade BWL und ja, könnt mir vorstellen oder habe bereits schon leichten Schwerpunkt mit Sportmanagement. Also ich möchte auf jeden Fall im Sportbereich bleiben, eventuell auch Basketball nach meiner Karriere, aber vielleicht dann eher in dem Management-Marketing-Bereich.
Genau. Hast ja noch ein paar Jahre Zeit erstmal. Ja. Ja. Genau. Noch ein paar schnelle Fragen zum Schluss. Was ist dein Lieblingsessen vorm Wettkampf?
Pasta Pesto, der Klassiker.
Sehr gut, wie alle. Hast du ein bestimmtes Ritual?
Nicht wirklich, nee, eigentlich nicht.
Okay, und ein Song oder irgendein Lied, irgendwas, was du hörst davor, um dich zu motivieren?
Es kommt ein bisschen immer drauf an. Wenn ich nervös bin, eher was mich runterbringt. Und wenn ich ein bisschen Push brauche, eher was, ja, mehr Rap oder Hip-Hop, keine Ahnung. Ja, kommt immer auf die Lage an.
Kommt da was in den Sinn, ein bestimmtes Lied?
Nee, nicht wirklich, wechselt immer, ja.
Okay, okay, und was würdest du machen, wenn du kein Basketball spielen könntest oder dürftest?
Ich glaube, Volleyball wäre auch was für mich. Ja.
Na gut, bist mit deiner Länge ja auch ganz gut. Ja. Und welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich, auch wenn du natürlich immer noch sehr, sehr jung bist, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben?
Immer weitermachen, egal wie hart es manchmal ist oder wie frustrierend auch, es zahlt sich am Ende aus.
Sehr gut, das sind doch gute Worte. Damit sind wir auch schon am Ende. Marie, danke für die Zeit. Viel Erfolg bei der Wahl und viel Erfolg in der Reha weiterhin. Ich drück die Daumen nicht unterkriegen lassen, ich kenne das ja, es kann manchmal ein bisschen länger dauern, aber wird alles.
Dankeschön, ja.
Danke dir.
Ciao.
So, und damit haben wir alle Kandidaten zum Deutsche Bank Sportstipendium kennengelernt. Bis zum 5.9. könnt ihr noch abstimmen unter www.sportstipendiat.de. Und nochmal die Erinnerung, falls ihr noch kein Ticket habt fürs Power Festival, auch das könnt ihr noch bis zum 18.9. kaufen. Da findet nämlich das Festival statt in Düsseldorf mit ganz, ganz vielen tollen Gästen. Felix Neureuther, Franzi von Almsick und. Geht auf powwow-sport.com und holt euch ein Ticket. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.